keine schöne Geschichte. Echt keine schöne Geschichte. Und ich habe mich beim Vorbereiten gefragt, warum ich diese Geschichte, glaube ich, früher in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst durchaus gehört habe. Aber ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, ob ich darüber mal eine Predigt gehört habe. Und habe mich gefragt, warum erzählt man das Kindern und nicht Erwachsenen? Für uns ist es doch noch mal viel wichtiger, aber auch noch mal viel herausfordernder. Man kann ja die Grundwahrheit dahinter kurz zusammenfassen und sagen, weil dir vergeben ist, vergib du auch. Kurz gesagt. Das ganze Kapitel 18 vom Matthäusevangelium beschäftigt sich mit diesem komplizierten zwischenmenschlichen Miteinander. Bevor der Text kommt, den Christina gelesen hat, sind einige Verse, wo es darum geht, wenn dein Bruder sündigt, geh zu ihm, stell ihn unter vier Augen zur Rede und so weiter. Also auch da schon kompliziertes Miteinander in der Gemeinde und wie geht man damit um. Und diese Situation hinein kommt nun Petrus, hat sich das alles angehört, was Jesus da gesagt hat und sagt, und wie oft soll ich denn jetzt vergeben? Er hat ja schon gehört, okay, erst mit dem reden, dann vielleicht jemanden dazuziehen, dann die Gemeinde. Aber wie oft soll ich vergeben? Und er bietet 7-mal an. Nun darf man dabei nicht denken, naja, Petrus möchte genau mitzählen und sagen, das 6. Mal, 7. Mal. Sondern wenn Petrus sagt, soll ich 7-mal vergeben, dann steckt in dieser Zahl 7 eigentlich schon drin, deine Vergebung soll vollkommen sein. Denn 7, das ist die Zahl der Vollkommenheit. Also was Petrus anbietet, ist schon richtig viel. 7-mal vergeben. An einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium geht es um 7-mal an einem Tag vergeben. Und Jesus sagt, nicht 7-mal. Deine Vollkommenheit, die reicht mir nicht. 77-mal übersetzt die neue Genfer. In anderen Übersetzungen heißt es 7-mal 70-mal, ist vom Hebräischen nicht so ganz eindeutig. Aber auf jeden Fall ist deutlich, diese vollkommene 7, die wird nochmal potenziert. Das ist die vollkommenste Vollkommenheit, die man sich denken kann dabei bei der Vergebung. Wow, was für ein Anspruch. Wie kann man dem gerecht werden? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Eine Geschichte mit 3 Hauptpersonen. Da ist der König und 2 Knechte, die eine besondere Rolle spielen, 2 Sklaven, wie auch immer. Und dieser König holt einen Knecht zu sich, der bei ihm Schulden hat. Er will abrechnen. Und was da steht an Schulden, 10.000 Talente, ist gewaltig. Also man kann sagen, da hat jemand das größte verfügbare Zahlwort mit der größten verfügbaren Geldeinheit kombiniert und hat wirklich gesagt, so, mehr an Schulden geht nicht. Also wenn man es wirklich umrechnen wollte, wäre man so im Milliardenbereich. Ja? Also es ist mehr als ein einzelner Mensch mal eben zurückzahlen kann. Es ist auch mehr, als ein einzelner Mensch über die Zeit zurückzahlen kann. Und als dieser Mann, der zur Rechenschaft gezogen wird, dann zusammenbricht und sagt, ich kann das nicht zahlen und wirft sich vor ihm nieder und bittet auf Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen, da muss sich nur jeder Zuhörer an den Kopf fassen und sagen, geht doch gar nicht. Was hast du da für eine Idee? Geht doch gar nicht. Aber trotzdem, er sagt es in seiner Verzweiflung, weil er sich nicht anders zu helfen weiß. Und dann heißt es, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Wow, so einen Betrag. Wie gewaltig, wie unglaublich. Da muss ein ganzer Steinbruch von seinem Herzen gepurzelt sein. Denn er selbst, die Perspektive war, er wird verkauft mit Frau, Kindern, dem ganzen Besitz. Und jetzt darf er als freier Mann ohne Schulden einfach so weiterleben? Wow, was für eine unglaubliche Vergebung. Und in seinem ganzen Glück, in seinem ganzen Freude, in seinem ganzen neuen geschenkten Leben taucht ein Mitknecht auf. Der hat bei ihm Schulden. 100 Denare. So gut 3 Monatslöhne eines Tagelöhners. Also auch nicht wenig. 3 Monate dafür arbeiten müssen und nichts anderes mehr haben. Das ist schon was. Aber ich habe nachgeschaut. Es ist ein 600.000stel. Ein 600.000stel von der Summe, die er schuldete. Also wirklich ein winziger Bruchteil. Das war zumindest eine Summe, die konnte man als normaler Mensch noch übersehen. Da konnte man mit rechnen. Da wusste man, okay, so viel ist das. Aber irgendwie in seiner Freiheit, in seinem Übermut, denkt er gar nicht dran, dass er dem anderen auch vergeben könnte, obwohl es viel weniger ist. Sondern er denkt nur an sich. Dass er seins jetzt zurückkriegt, dass er sein Glück vielleicht noch vollkommen machen will, indem er das Geld jetzt auch noch kriegt. Und er reagiert radikal. Er geht nicht darauf ein, auf das Bitten und Flehen. Er lässt den anderen auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Und dann kommen noch ein paar Nebenakteure ins Spiel, die Mitdiener, die dieses Geschehen dem König berichten, und dann reagiert der König auch drastisch. Eine Geschichte, die nicht gut ausgeht, weil es am Ende eine Nicht-Vergebungsgeschichte ist. Wie können unsere Geschichten besser ausgehen? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, beten wir im Vaterunser. Aber wie denn praktisch? Meistens geht es ja gar nicht ums Geld, sondern um ganz andere Dinge. Wie geht es? Wie können wir einander vergeben? Denn selbst wenn es nicht unbedingt um Geld geht, eins ist klar, wir Menschen verletzen einander. Ich merke auf einmal, da tut mir etwas weh. Da piekst was. Etwas, was jemand gesagt hat, was jemand getan hat. Oder vielleicht auch, was er nicht gesagt hat oder nicht getan hat. Und als ich so mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, meine Güte, wie kann man in einer Predigt all das bedenken? Denn die Spannweite dessen, was da passiert, ist unglaublich groß. Das geht von Situationen, wo wir einfach eine Situation verschieden wahrnehmen, weil wir verschieden gestrickt sind, verschiedene Temperamente haben, eine verschiedene Geschichte haben und einfach Dinge nur unterschiedlich einschätzen und es deshalb zu einem Konflikt kommt, bis hin zu Situationen, wo wirklich Menschen Gewalt angetan wird. Und irgendwo dazwischen in all dem Vergebung. Und es macht schon deutlich, das gibt jetzt keine Checkliste, erstens, zweitens, drittens, so musst du es machen und dann ist es gut. Das kann gar nicht sein bei so unterschiedlichen Situationen. Sondern es können nur so ein paar Schneisen sein, ein paar Hilfen, die vielleicht zum Weiterdenken helfen. Und wenn man merkt, das passt gar nicht für mich oder meine Situation ist so speziell oder ich finde die Antwort für mich nicht richtig, dann würde ich dich ermutigen, such das Gespräch mit jemandem deines Vertrauens, such dir einen Seelsorger, wo du deine Situation bedenken kannst. Was können da meine Schritte sein? Und manche Situationen fangen ja auch ganz klein an und werden immer größer. Und dann ist der Konflikt erst richtig da. Ich fand das immer sehr typisch in der Schule als Lehrerin damals. wenn dann so ein richtiger Kampf auf dem Schulhof war und so und ich dann die beiden Streithähne hatte und fragte, ja, was war denn? Ja, dann ging das immer so nach dem Motto, ja, der hat aber vorher, ja, der hat aber, und der hat aber vorher, und der hat aber vorher, und es endete meistens so in die Richtung bei, der hat so komisch geguckt. Und ja, dieses, der hat so komisch geguckt, hätte man vielleicht noch gut klären können. Und mit jedem Schritt weiter, wo es sich aufschaukelte, wurde es im Grunde schwierig zu klären. Und insofern ist es gut, früh hinzugucken und zu überlegen, wie kann ich denn vergeben? Und ich habe gedacht, ja, es gibt so verschiedene Stufen, will ich es mal nennen. Also der Idealfall wäre ja jetzt der. Ich habe jemanden verletzt. Ich merke es, dass ich jemanden verletzt habe. Und ich gehe hin und bitte um Entschuldigung. Oder auch umgekehrt, ich bin verletzt worden und der andere merkt es, dass er mich verletzt hat und kommt zu mir und bittet um Entschuldigung. Das ist schon mal die ideale Ausgangsposition für Vergebung. Da ist einer, der ist verletzt worden, der andere merkt es und bittet um Entschuldigung. Und dann kann ich oder der andere, je nachdem, wie rum es ist, Vergebung gewähren. Das ist sozusagen der Urtyp. Ich sage, das ist auch so ein bisschen die Grundschule des Vergebens. Ja, so, damit kann man anfangen und üben. Der andere bittet mich um Entschuldigung und ich kann sagen, ja, ich vergebe dir. Und in gewisser Weise, wenn ich von einem anderen um was gebeten werde, bin ich ja in dem Moment auch in der starken Position. Ich kann jetzt entscheiden, ob ich Ja oder Nein sage. Und aus einer starken Position kann man das immer ein bisschen leichter machen, so sagen. Ja, ich gewähre dir das. So wie der König, der ist ja auch ganz klar seinen Dienern übergeordnet. Und der hat die Macht zu vergeben oder eben auch nicht. Und in dem Moment, wo uns jemand um Vergebung bittet, ist so ein Stück die Macht bei uns. Die Vergebung zu gewähren oder auch nicht. Und in dem Moment können wir uns entscheiden zu sagen, ja, ich vergebe dir. Was nicht heißen muss, dass das immer das Einzige ist. Es gibt ja durchaus auch Situationen, wo ich merke, ja, der andere bittet mich um Vergebung, aber er hat mir einen echten Schaden zugefügt. Also die Delle im Auto ist die Delle im Auto. Oder was auch immer das sein kann. Und dann gibt es auch Situationen, wo man sagen muss, ja, ich will dir vergeben, aber ich wünsche mir an der Stelle eine Wiedergutmachung, weil das möglich ist an der Stelle. Weil tatsächlich ein Stück Schadensausgleich möglich ist. Und dann heißt vergeben nicht, ich darf nicht um so einen Schadensausgleich bitten. Das kann durchaus dazugehören. Oder an manchen Stellen, wo es auch sein kann, dass tatsächlich Beziehungen in eine Schieflage kommen und man merkt so jetzt, da überschreitet jemand immer wieder meine Grenzen und sagt immer wieder, ach bitte, bitte, vergib mir doch. Und ich merke, das wird aber echt ungesund. Das ist nicht gut. Und ich stütze das Verhalten des anderen dadurch, dass ich immer wieder vergebe und sage, ist schon gut, schwamm drüber. Dann gibt es schon Situationen, wo es gut ist, auch eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ich nehme jetzt hier Abstand. Ich will mich nicht mehr regelmäßig so verletzen lassen. Aber viele Situationen sind auch tatsächlich so, dass man sagen kann, ja, ich kann es einfach vergeben und bereinigen. Wir sind wieder gut miteinander. Wir können versöhnt weitergehen und das fühlt sich gut an. Und das ist sozusagen der Idealtyp von Vergebung. Einer wird verletzt, der andere bittet um Vergebung, der andere vergibt und alles ist wieder gut. Ganz oft funktioniert das nicht. Ganz oft funktioniert das nicht. Da kommt der andere nicht. Und ich bin verletzt und denke, der müsste doch mal kommen. der müsste doch mal, und je länger ich darüber fantasiere, denke ich irgendwann, der müsste doch vor mir zu Kreuze kriechen. Aber er kommt einfach nicht. Und dann? Dann ist Jesus sehr eindeutig, auch an anderen Stellen. In dem Kapitel vorher, geh du hin zu dem anderen. Oder auch im 5. Kapitel in der Bergpredigt, wo Jesus das Gebot zum Töten weiter ausführt, da sagt er, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhn dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe da. Also auf den zugehen, der an mir schuldig geworden ist oder der mich verletzt hat, ist sogar noch wichtiger als Gottesdienst. Krass. Also Jesus sagt, wenn der andere nicht kommt und du bist verletzt, dann such du das Gespräch, dann bist du dran. Und so ein Gespräch kann dann sehr unterschiedlich verlaufen. Vielleicht sagt der andere, oh, tut mir leid, war mir gar nicht bewusst, dass ich dich verletzt habe und bittet dich um Entschuldigung. Vielleicht sagt der andere aber auch, ich habe die Situation völlig anders wahrgenommen. Also, ich habe das anders gesehen, als du siehst. Lass uns drüber reden. Oder wir merken, wir sind einfach mit einem unterschiedlichen Temperament an die Situation gegangen, mit unterschiedlichen Zielen. Oder der andere hat auf der Sachebene etwas sagen wollen und ich habe es persönlich genommen und habe gedacht, der kritisiert mich oder will mich verletzen. Gar nicht so einfach, solche Gespräche zu führen. Die brauchen viel Gnade, viel Willen zum Gespräch, aber Jesus mutet uns das zu. Und an manchen Stellen begegnen wir vielleicht in solchen Gesprächen auch unserer ganz persönlichen Verletzlichkeit. Als wir beim Mitbringfrühstück Ende September über das Thema Vergebung gesprochen haben, da sagte auch jemand, ja, manchmal merke ich auch erst richtig, ich bin mit meiner Verletzlichkeit manchmal auch das Problem. Ich sage mal so ein Beispiel. Manchmal ist mir das schon passiert, dass jemand zu mir sagt, warum hast du mich nicht begrüßt? Und ich war vielleicht absolut fokussiert, wollte irgendwo hin oder war einfach so in Gedanken und tranig und habe irgendwas nicht wahrgenommen. Und jemand, der denkt, ich habe ihn nicht begrüßt, wird das sehr unterschiedlich wahrnehmen, ob er als Kind mit reichlich Selbstvertrauen angefüttert worden ist, zum Beispiel als Einzelkind, oder ob er als vorletztes von 7 Geschwistern sowieso schon immer übersehen wurde. Und das so eine Lebenswunde ist, die er mit sich rumträgt und die auch in dieser Situation wieder anspringt. Und er sagt, die auch, die hat mich auch nicht gesehen, wie schon alle anderen vorher auch. Auch an solchen Stellen können uns solche Gespräche mit uns selbst konfrontieren und wir merken vielleicht, oh, da ist eine Wunde, für die bin ich verantwortlich, mich darum zu kümmern. Solche Gespräche können sehr verschieden sein, aber sie können etwas weiterbringen. Und wenn es gut geht, steht dann am Ende eines solchen Gespräches entweder die Bitte um Vergebung oder es steht da die Erkenntnis, okay, wir sehen die Sache verschieden und auch damit können wir uns ein Stück versöhnen, können weitergehen, auch wenn wir einfach feststellen müssen, ja, wir sehen es verschieden und wir werden an der Stelle verschieden bleiben. Aber das Gespräch hat etwas weitergebracht und hat, wenn es gut geht, etwas vertieft in unserer Beziehung. Und dann gibt es den Fall, dass das nicht funktioniert. Das ist dann sozusagen die Oberstufe, wenn wir vorhin bei der Grundschule angefangen haben. Wenn ich merke, ich habe es versucht, mit jemandem im Gespräch etwas zu klären, aber ich bin am Ende verletzter rausgegangen, als ich reingegangen bin. Oder wenn ich merke, ich muss jemandem was vergeben oder will jemandem was vergeben und der ist gar nicht mehr da. Der ist vielleicht schon verstorben und es ist nicht mehr auf direktem Wege zu klären. Was mache ich dann? Das sind so Situationen, wo wir uns eingestehen müssen, die direkte Versöhnung zwischen Menschen, dass zwei wirklich die Brücke aufeinander zubauen und sich auf dieser Brücke wieder treffen, die kann dann so nicht mehr stattfinden in dem Moment. Aber Vergebung, die kann ich trotzdem aussprechen. Vergebung kann trotzdem geschehen und darin steckt eine große Kraft. Und diese Kraft sollten wir nicht vernachlässigen. Aber so ein Vergebung aussprechen, das geht nicht einfach so, okay, reden hilft nichts, okay, dann vergebe ich halt. Das wissen wir alle, das funktioniert nicht. Denn die Verletzung hat uns ja irgendwo im Herzen getroffen. Das ist ja nichts, was nur in unserem Kopf passiert, sondern die hat uns im Herzen getroffen. Und deshalb ist es meines Erachtens unglaublich wichtig, dass auch so ein Prozess der Vergebung wirklich wieder durchs Herz geht. Dass wir uns den Schmerz nochmal zumuten, das nochmal aushalten, wie weh es getan hat, bevor wir dann loslassen können. Und dann kann man Schuldscheine schreiben oder Wutbriefe, die man nicht losschickt, aber wenigstens mal seine Wut los wird, oder sich eine Begleitung suchen zum Gespräch, was auch immer, um einfach diese Gefühle nochmal an sich ranzulassen, bevor man sie dann verabschiedet. Denn Christina hat das vorhin in diesem Zitat von Desmond Tutu auch sehr eindrücklich gemacht: Wir selbst bleiben Gefangene, solange wir jemandem was nachtragen. Ist übrigens auch ein sehr sprechendes Wort in der deutschen Sprache. Wir tragen jemandem etwas nach. Das heißt, wir sind diejenigen, die da so gebeugt gehen und schleppen. Der andere nicht, sondern wir selbst, die wir etwas nachtragen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, was ich selbst mal erlebt, durchgearbeitet habe. Es ist viele, viele Jahre her, muss keiner denken, es geht um jemanden aus Hannover. Nein, es ist viel älter. Das, was ihr da seht um das Kreuz, das ist ein Scheiterhaufen. So habe ich das genannt für mich. In einer Situation, wo ich das wirklich auch so erlebt habe. Ich habe versucht, mit jemandem etwas zu klären, wo ich gemerkt habe, ich werde immer wieder verletzt. Ich habe versucht, es zu klären. Wir haben es versucht mit professioneller Begleitung. Es war alles nichts. Nichts draus geworden, nicht klärbar. Und ich dachte aber, ich will das loswerden. Und es gab auch eine Situation, für die ich es gerne loswerden wollte, weil ich dachte, da möchte ich dieser Person offen und frei begegnen können. Und dann habe ich gedacht, okay, da musst du jetzt mal durch und du musst es nochmal an dich ranlassen, was da eigentlich passiert ist. Und ich habe mir wirklich Zeit dafür genommen, ich weiß nicht, ob es eine Stunde war oder zwei, aber ich habe wirklich mir erstmal Zeit genommen, nochmal wirklich die Dinge anzuschauen, die mich verletzt haben. Ich habe Zettel gerissen und habe da alle möglichen Situationen draufgeschrieben und habe jeden dieser Zettel mit einem Stein beschwert, weil es wirklich schwer war, an dieses Kreuz gelegt. Und ich muss euch sagen, in der Situation, wo ich diese Zettel geschrieben habe, ich habe nochmal Rotz und Wasser geheult über die Situationen, die waren und wie sehr mir das wehgetan hat. Und dann stand das erstmal eine Zeit lang in meinem Wohnzimmer, ein paar Tage, ich glaube insgesamt zwei Wochen, wo ich immer wieder, mir fiel immer nochmal was ein. Das war noch nicht fertig. Mir fiel nochmal eine Situation ein. Also nochmal ein Zettel, nochmal ein Stein. Und über ein paar Tage kam immer noch mal was dazu und der Scheiterhaufen wurde größer und größer und irgendwann kam nichts mehr dazu. Und irgendwann dachte ich, boah, ich will diesen blöden Scheiterhaufen nicht weiter in meinem Wohnzimmer stehen haben. Jetzt muss was passieren, jetzt ist der nächste Schritt dran. Aber das habe ich in dem Moment auch wirklich gespürt und gewollt, jetzt ist der nächste Schritt dran. Und dann habe ich damals auf meinem Balkon mir so eine Wasserschüssel hingestellt und habe dann nochmal, oh, das habe alles, was ich an Symbolkraft aufbieten konnte, genutzt. Ich habe die Zettel verbrannt, mit dem Stein im Wasser versenkt und sowas alles. Die interessante Erfahrung war für mich dabei, ich habe jeden Zettel nochmal in der Hand gehabt. Ich habe jeden Zettel nochmal gelesen und ich habe gemerkt in dem Moment, es tut nicht mehr weh. Jetzt tut es nicht mehr weh. Und da habe ich gemerkt, ja, jetzt war wirklich die Zeit reif zu sagen, ich will das loslassen. Ich will das am Kreuz lassen und es ist nicht mehr meine Verantwortung, mich darum zu kümmern. Und jetzt ist es wirklich gut für mich. Ich fand es eine sehr starke Erfahrung, die mir etwas davon gezeigt hat, was für eine Kraft da ist, selbst wenn von dem anderen nichts kommt und vielleicht nichts kommen kann. Aber ich kann einen Weg gehen. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, Vergebung heißt, einen Gefangenen freizugeben und dann festzustellen, dass der Gefangene man selbst war. Vergebung heißt, einen Gefangenen freizugeben und dann festzustellen, dass der Gefangene man selbst war. Man selbst war gefangen in der Rache, in den schlechten Gedanken, so ähnlich wie das auch dieses Zitat von Desmond Tutu beschrieben hat. Ich habe in den letzten Tagen noch einen sehr interessanten Artikel über Vergebung gelesen, wo jemand schreibt, dass Vergebung, so wie Jesus sie lebt, eigentlich so eine anarchische Kraft ist. Also eigentlich die Welt so ein bisschen auf den Kopf stellt. Denn ursprünglich, und so lesen wir das auch in dem Gleichnis, ist ja Vergebung etwas, man hat Schulden, ja, man hat Schulden bei einem, der Macht hat, der reich ist, der größer ist als man selbst. Und der hat die Macht, mir diese Schulden zu vergeben oder nicht. Aber wenn wir das so leben, wie Jesus das gelehrt hat, dann heißt das, ich muss nicht nur darauf warten, dass der andere, den ich für stark halte, etwas tut, sondern auch ich, die ich mich vielleicht als Opfer fühle, ich kann etwas tun. Ich muss nicht da drin bleiben in der Opferrolle. Ich kann dieses System von Mächtigen und Wehrlosen, kann ich sprengen an der Stelle, wo ich Verantwortung übernehme und sage, ich will Vergebung. Das kostet einen Preis. Ja, das kostet den Preis, meine Opferrolle aufzugeben. Aber der Gewinn ist, dass ich versöhnt weitergehen kann. Wenn es richtig gut geht, versöhnt mit dem anderen Menschen. Wenn es nicht ganz so gut geht, vielleicht wenigstens versöhnt damit, dass es so war, wie es war und ich etwas daraus gelernt habe. Auch das ist ein Stück Versöhnung. Und solche Schritte können wir immer gehen. An jedem Tag, wo wir merken, da ist es jetzt dran und nötig. Aber obwohl man es immer tun kann, haben wir auch ganz bewusst gesagt, wir wollen als Gemeinde so einen Abend anbieten, neu anfangen in 10 Tagen am Buß- und Bettag, wo wir auch ganz viele praktische Möglichkeiten geben können. Für sich selbst oder im Gespräch mit anderen auf ganz vielen Ebenen. Und wer merkt, ja, da ist so etwas, das möchte ich gerne vor Gott bringen, um neu anfangen zu können, der sollte diese Möglichkeit nutzen. Denn eins ist bei all dem auch klar, was da von Vergebung gesagt wird, diese Herausforderung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da gehört ja der erste Satz dazu. Gott ist der, der uns unsere Schuld vergibt. Das ist die Basis, damit fängt es an. Wir können vergeben, weil wir wissen, uns ist vergeben. Denn natürlich, jeder von uns wird immer wieder schuldig und wir sind angewiesen auch auf die Vergebung Gottes. Und das Ganze hat eine Perspektive. Mittendrin in diesem komplizierten Kapitel bei Matthäus, mit all diesen Konflikten und der Vergebung, mitten in diesem Text stehen wunderbare Worte. Noch etwas sage ich euch, wenn 2 von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und ich glaube, dieses 2 oder 3 meint in diesem Kontext wirklich die 2 oder 3, die auch aufeinander zugehen, die das wagen, sich der Vergebung, der Versöhnung zu stellen. Und dann ist das eine ganz große Verheißung. Dann bin ich in ihrer Mitte. Amen.